Sicher alle schon mal von der goldenen Regel gehört. Nicken, Kopfschütteln. Ah, es gibt viele goldene Regeln. Also ich kenne nur eine goldene Regel, die fußt auf einem Bibelvers, obwohl viele Menschen heutzutage nicht mehr wissen, dass es daher kommt. Und die findet sich in Matthäus Kapitel 7, Vers 12. Das funktioniert dann so. Alles, was ihr für euch von den Menschen erwartet, das tut ihnen auch. Genau, Helmut ergänzt es schon. Bis dahin kennen relativ viele Menschen den Satz oder den Vers, auch als Sprichwort sehr geläufig. Es geht aber eigentlich noch weiter, denn darin sind erfüllt das Gesetz und die Propheten. Also mit anderen Worten, das Gesetz und die Propheten, das ist ungefähr so ganz grob über den Daumen. Ich blätter hier mal 5 Seiten zurück. Dieser Teil des Buches. In einem Satz zusammengefasst. Nämlich, alles, was ihr für euch von den Menschen erwartet, das tut ihnen auch. Ist eine super Grundregel. Manchmal braucht man zu den Grundregeln aber noch ein paar Details. Deshalb habe ich heute als Überschrift für meine Predigt genommen, ehrlich? Echt jetzt? Ehrlichkeit. Wenn ich diesen Satz hier nehme aus dem Matthäusevangelium, dann ist mir ganz klar, ich möchte, dass Menschen ehrlich zu mir sind. Ich möchte nicht belogen werden. Du etwa? Dann ist die Grundregel dazu, sei ehrlich. Über Ehrlichkeit oder über Lügen und Wahrheit gibt es eine Menge Sprüche, Sprichwörter und auch Bibelverse. Fällt euch vielleicht so der ein oder andere ein? Ich frage mal so in die Runde. Zum Thema Ehrlichkeit, Lüge oder Wahrheit. Fallen euch dazu Sprüche oder Sprichwörter ein? Einfach mal drauf los. Ehrlich wird am längsten. Ja, ganz bekannter. Aha. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er jetzt die Wahrheit spricht. Aha.
Lügen haben kurze Beine.
Lügen haben kurze Beine, ja. Ja, fällt euch noch mehr ein? Okay, alle Menschen sind Lügner. Keiner spricht die Wahrheit. Ja, aha. Ja, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ist eine Abwandlung von der goldenen Regel, die wir hier eben hatten, genau. Noch mehr? Das ist schon ganz gut. Das sind alles Elemente, die irgendwie unseren Alltag oder unser Leben und auch unsere Gesellschaft irgendwie schon parat hat. Aber ob die immer gelebt werden? Mir ist übrigens noch einer eingefallen, der fällt ein bisschen aus dem Rahmen. Der geht, der Ehrliche ist immer der Dumme. Schon mal gehört? Ja? Also auch in dieser Richtung gibt es tatsächlich Sprüche und Sprichwörter.
Aber
ehrlich wert am längsten hatten wir auch gerade schon, ganz genau. Also da sehen wir schon, es ist ein deutlicher Kontrast in unseren Sprichwörtern, die sich ja irgendwie auch ein Stück aus Erfahrung ergeben an manchen Stellen. Ist also offensichtlich nicht so ganz einfach immer mit der Ehrlichkeit und mit den Ergebnissen der Ehrlichkeit, die man sich dann erhofft oder erwartet. Ich habe noch ein paar Bibelstellen dazu, relativ wahllos, so vereinzelt rausgegriffen nur. Man findet eine ganze Menge, wenn man mal die Konkordanz um Wahrheit oder Lüge oder Ehrlichkeit bemüht. Das ist eine lange Liste. Ich habe nur ein paar rausgegriffen. Einer davon steht in Johannes Kapitel 8, Vers 44. Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und ist nicht bestanden in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Besondere Betonung auf diesem letzten Satz: Der Teufel ist ein Lügner und der Vater derselben. Also mit anderen Worten, er benutzt sie nicht nur selber, sondern er ist auch der Ursprung der Lüge. Haltet den Gedanken mal irgendwo im Hinterkopf fest. Kolosser 3, Vers 9: Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen habt. Oder in Epheser 4, Vers 25: Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Und einen noch aus Sprüche, Kapitel 12, Vers 19, hier kommen wir wieder an bei Lügen haben kurze Beine. Der Mund der Wahrheit besteht ewiglich, die Lügenzunge nur einen Augenblick. Also mit anderen Worten, kurze Beine sind auf Dauer langsam und kommen nicht weit. Man kann vielleicht einen guten Sprint hinlegen, aber langfristig holt dich die Lüge ein. Lüge macht ja was mit uns und interessanterweise nutzen wir Menschen sie trotzdem immer mal wieder, mehr oder weniger. Warum machen wir das eigentlich? Warum lügt der Mensch eigentlich? Offensichtlich ist es ja so, dass es dem Menschen um seinen Vorteil geht in irgendeiner Form und er das Gefühl hat, wenn ich an dieser Stelle oder in einer Situation die Lüge verwende statt der Wahrheit, dann ergeht es mir besser. Sonst würden wir es nicht tun. Ja, wir nutzen das also, um uns einen Vorteil in irgendeiner Form zu verschaffen. Das mag kurzfristig, Lügen haben kurze Beine, das mag kurzfristig sogar richtig sein. Und auf diesem Augenblick, diesem kurzfristigen Anschauen, fußt auch der Gedanke von, der Ehrliche ist immer der Dumme. Denn natürlich kann es sein, dass die Ehrlichkeit mir im ersten Augenblick erstmal Nachteile bringt und die Lüge mir einen Vorteil gebracht hätte. Aber es ist eben kurzfristig gedacht. Langfristig, Wahrheit wert im Mund der Wahrheit besteht in Ewigkeit und Lügenzunge nur einen Augenblick. Langfristig kostet es mich unheimlich viel Kraft, eine Lüge aufrechtzuerhalten. Und mein Gewissen quält mich und lässt mich nachts nicht schlafen. Das kann dir mit Wahrheit nicht passieren. Die Aufforderung aus der Bibel ist ganz klar. Tu dem Nächsten das, was du dir von ihm wünschst. Du willst nicht belogen werden, also lüg auch nicht. Tu dir selbst einen Gefallen und belaste dich nicht mit der Lüge, selbst wenn sie dir kurzfristig einen Vorteil verspricht. Lüge, Ehrlichkeit hat auch zu tun mit Wahrheit. Und es gibt ein weiteres Sprichwort, das habe ich in dem Zusammenhang entdeckt, das fand ich auch sehr interessant. Jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. Ja, zur Wahrheit gehört durchaus auch Mut. Denn Wahrheit ist ja nicht immer angenehm, nicht immer für mich und auch nicht immer für mein Gegenüber. Jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. Bedeutet das gleichzeitig, dass jede Wahrheit auch immer ausgesprochen werden muss? Das ist doch auch mal eine interessante Frage. Wie gehen wir eigentlich mit der Wahrheit, die wir erkannt haben und mit unserem begrenzten Wissen vielleicht auch nur meinen erkannt zu haben? Wie gehen wir damit um? Nehmen wir mal an, ich habe eine Wahrheit über dich entdeckt. Für Vielleicht ist das etwas nicht so Schönes aus deinem Leben. Wann und wie oder überhaupt ist der richtige Zeitpunkt, diese Wahrheit auszusprechen? Das ist eine spannende Frage, oder? Okay. Interessante Antwort. Wenn ich es in Liebe tun kann, also eine Frage der Motivation, warum spreche ich die Wahrheit aus? Mit welchem Ziel gehe ich mit der Wahrheit vorwärts? Will ich dem anderen wirklich damit Gutes tun? Und wenn ja, dann muss ich auch darauf Acht haben, einen guten und passenden Rahmen dafür zu finden. Es muss definitiv nicht immer alles gesagt werden. Jesus steht vor dem Hohen Rat und wird befragt. Hast du dies und jenes getan? Ist das wahr, was diese Leute dir vorwerfen? Was macht Jesus an dieser Stelle? Er schweigt. Er schweigt. Manchmal ist es weise, zu schweigen und die Wahrheit für sich zu behalten. Muss jedem alles gesagt werden? Auch das sicherlich nicht. Jesus beauftragt seine Jünger sogar hin und wieder oder diejenigen, die etwas mit ihm erlebt haben, erzählt niemanden davon. Haben sie nicht immer befolgt. Aber der Auftrag geht durchaus. Er sagt, es ist nicht immer für alle Wahrheit der richtige Zeitpunkt und es ist auch nicht für jede Person immer der richtige Augenblick. Also mit Wahrheit und Ehrlichkeit weise umzugehen, so dass es dem Gegenüber dient, ist gar nicht so einfach. Die Frage bleibt also, wie soll die Wahrheit gesagt werden? Und Albrecht hat es schon vorweggenommen, gleich ganz auf Zack. Wenn ich dem anderen damit in Liebe dienen kann, dann finde ich einen Rahmen, wie ich es tun kann. Wenn ich etwas über dich weiß, was in deinem Leben nicht in Ordnung ist, dann wäre der richtige Rahmen sicherlich nicht, das hier von der Kanzel zu predigen. Sondern das Gegenüber zu suchen. Dann hängt es davon ab, in was für einer Beziehung stehe ich zu dem Gegenüber. Ist es meine Verantwortung? Gibt es eine Vertrauensbasis und eine Möglichkeit überhaupt, dem anderen es zu vermitteln und zu zeigen und zu sagen, so dass es ihm helfen kann? Oder bin ich vielleicht in dem Augenblick einfach nur beauftragt, für den anderen zu beten und die Wahrheit für mich zu behalten? Auch das kann durchaus der Fall sein. Voltaire hat einmal gesagt oder geschrieben, das weiß ich nicht genau, alles, was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, solltest du auch sagen. Alles, was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, solltest du auch sagen. Oder, um es mal mit etwas moderneren Worten von Anatole France zu sagen, die Wahrheit kann auch eine Keule sein, mit der man andere erschlägt. Und dann hat niemand etwas gewonnen. Ja, ehrlich, auf jeden Fall. Und mit Wahrheit umgehen, immer mit Weisheit und einem liebenden, dienenden Herzen im Hintergrund. Wenn wir uns über Wahrheit und Ehrlichkeit und Lüge unterhalten, kommen wir unweigerlich an den Punkt, wo wir auf das Wort Notlüge stoßen. Das ist ja ein interessanter Begriff. Eine Notlüge ist eine Lüge, die entweder aus einer Not heraus entsteht oder einer Not abhelfen soll. Es gibt Notlügen in der Bibel, wusstet ihr das? Ich habe ein paar gefunden. Ich habe ein paar gefunden. Und zwar habe ich eine gefunden in 1. Mose Kapitel 20 und die gleiche nochmal mit einer anderen Person in 1. Mose 26. Interessant. Einmal ist es Abraham und einmal ist es Isaak, die im Ausland sich aufhalten müssen und beide verheiratet sind. Abraham mit Sarah, Isaak mit Rebekka. Und in dieser Situation ihre Frau nicht als ihre Frau vorstellen, sondern als ihre Schwester. Interessant, dass diese Situation zweimal vorkommt. Das finde ich echt faszinierend. Sie sagen, das ist meine Schwester, nicht meine Frau. Als sie dann später befragt werden, denn der Herrscher des Landes überlegt sich, oh, ist eine hübsche Frau, wenn das nur die Schwester ist, ist sie ungebunden, kann ich ja heiraten. Gott schiebt dem dann einen Riegel vor und sagt, mach das auf gar keinen Fall. Interessanterweise sagt er das dem Abimelech, ja, also nicht dem Abraham oder Isaak, bringt da mal was in Ordnung, sondern sagt dem Abimelech, wenn du das tust, dann gibt es richtig Ärger. Die Frau ist verheiratet. Und er geht hin zu Abraham, respektive dann später Isaak, und sagt, warum hast du mir gesagt, das ist deine Schwester und nicht gesagt, das ist deine Frau? Ich hätte sie fast geheiratet und hätte Gottes Zorn über mich gebracht und mein Volk. Faszinierende Geschichte. Ergebnis von dem Ganzen ist, oder die Begründung, die sowohl Abraham als auch Isaak geben, ist, ich fürchtete um mein Leben. Ich habe gedacht, wenn ich euch sage, das ist meine Frau, dann bringt ihr mich um, damit sie frei ist, jemand anderen zu heiraten. Interessant, das drohende Gericht an dieser Stelle, das drohende Gericht Gottes an dieser Stelle, ist nur über dem Abimelech und nicht über Abraham oder Isaak. Wird mit keiner Silbe erwähnt. Ja, einmal. Eine weitere Stelle, die ich gefunden habe, ist im 1. Samuel, Kapitel 21. Da ist David schlachterprobt, der Kämpfer vor dem Herrn. Saul erschlug seine 1000, David aber seine 10.000. Der große Held auf der Flucht. Und er braucht Unterschlupf, findet ihn auch in einer fremden Stadt und dann geht jemand los und verpetzt ihn. Geht zu dem Stadtherrn, dem König und sagt, passt mal auf, unter deinem Dach hier ist David von den Israeliten, der so viele von unseren Leuten schon besiegt und bekämpft hat. Das ist eine echt gefährliche Geschichte. Okay, bringt ihn her. Und was macht David? Er stellte sich irre und ließ Speichel in seinen Bart laufen. Es ist ja nicht so richtig wahr, oder? Er war weder irre, noch hätte er physisch Grund gehabt zu sabbern in irgendeiner Form. Er hat sich verstellt. Er hat einfach so getan, als ob. Hat eine Maske aufgesetzt. Auch wiederum aus der Befürchtung heraus oder dem Wissen heraus, wenn ich das nicht mache, erleide ich hier den Tod. Auch hier sagt die Bibel mit keiner Silbe etwas darüber, dass dieses Verhalten falsch wäre. Interessant. Ich bin schon oft über insbesondere diese zwei Stellen gestolpert, wo ich gedacht habe, so, wieso sind die nicht geradlinig? Ich meine, das sind Männer Gottes. Ja, die schon richtig was mit Gott erlebt haben. Warum stellen die sich hin und sagen, ich bin der, ich bin, das ist meine Frau, ich bin der Kriegsherr, der die alle erschlagen hat und macht, was ihr wollt, Gott ist auf meiner Seite, mir kann nichts passieren. Erst recht, wenn sie so ehrlich sind. Ja? Ich meine, den Lügner, den würde Gott doch bestrafen, wenn überhaupt. Machen sie aber nicht. Und es scheint irgendwie in Ordnung zu sein? Ich mag das gar nicht sagen hier von der Kanzel. Ja? Aber ganz wichtig an dieser Stelle, es ist offensichtlich eine Bedrohung von Leib und Leben. Wir finden auch ein neutestamentliches Beispiel. Das geht nicht ganz ohne Schelte aus, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Das ist Petrus. Dem wird ja sogar vorher noch gesagt, dass er demnächst lügen wird. Wenn alle dich verlassen, Petrus, ich bleib bei dir, ich halt zu dir, ich bin dir treu, ich bin dein gefolgsamster Anhänger. Und Jesus sagt, bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal behauptet haben, mich nicht zu kennen. Und genau das passiert. Warum passiert es? Petrus hat Angst, auch verhaftet und umgebracht zu werden. Es macht es nicht besser. Aber es folgt darauf kein Gericht. Petrus wird wiederhergestellt. Einfach aus der Frage heraus, liebst du mich? Und Jesus geht nicht hin. Ja, aber das musst du jetzt erst, also, dass du da gelogen hast. Ne? Das vergebe ich dir nie. Nein, tut er nicht. Und dann gibt es eine weitere Lügengeschichte. Die finden wir in der Apostelgeschichte im 5. Kapitel. Das ist so die Entstehung der jungen Gemeinde und Gemeinschaft der Gläubigen mit Jesus als Messias. Die christliche Kirche ist relativ frisch entstanden. Und was sie in dieser Zeit erlebt und gemacht haben, ein Element davon ist, dass sie ihr Hab und Gut miteinander geteilt haben, um dafür zu sorgen, dass keiner Notleiden braucht. So, also wer Felder und Häuser hatte, der verkaufte davon, gab es den Aposteln und die haben es verteilt, nachdem wie Not und Mangel herrschte. So, da gab es ein Pärchen, Hananias und Sapphira. Die hatten wohl auch ein Haus, einen Hof, wie auch immer, und haben den verkauft. Und sind dann mit der Hälfte des Erlöses zu den Aposteln gegangen und haben gesagt, das ist für die Gemeinde. Wir haben unser Haus verkauft und das ist der Erlös davon. Und sie werden noch gefragt, ist das der ganze Erlös? Ja, das ist der ganze Erlös, dafür haben wir es verkauft. Interessanterweise kommt erst der eine Ehepartner und macht diese Behauptung und später kommt dann nochmal der zweite Ehepartner und macht nochmal die gleiche Behauptung. Also sie hatten sich gut geeinigt darauf, wie sie vorgehen wollen. Und es war eben nur die Hälfte von dem Geld. Das Problem war nicht, dass es die Hälfte von dem Geld war. Das Problem war, dass sie behauptet haben, es wäre alles. Eigentlich würde man sagen, naja, ist nicht richtig. Schon klar, aber immerhin haben sie die Hälfte von dem Erlös gegeben, wollten sich ein bisschen darstellen. Ja, Hananias fällt tot um. Oder ist es Sapphira zuerst? Muss ich jetzt lügen. Wer ist zuerst? Erst Hananias oder erst Sapphira? Erst Hananias, erst kommt der Mann dran. Ja. Wo man denkt, so Manometer. Ja, das ist ja, ich meine, ist eine Alltagslüge, oder? Sag ich jetzt mal so ganz platt. Ja, das Habgier, die dahinter steht, richtig. Aber von der Lügenseite her erstmal, sag ich jetzt mal, hat die nicht ein Niveau, wo man so in unserem Wertesystem sagen würde, also da drauf steht auf jeden Fall der Tod. Oder? Ja, naja, ein bisschen übertrieben, Schrägstrich, ein bisschen untertrieben, in welcher Richtung man das dann auch betrachtet. Das ist also, naja, das ist ja. Es geht darum, dass es eine vorsätzliche Lüge ist, die keine Notwendigkeit hatte. Also es stand ja keinerlei Not dahinter. Es war nicht so, dass sie irgendwie es anders hätten machen müssen oder dass irgendein Druck dahinter stand, dass sie dann mittellos gewesen oder sonst irgendwas. Es war überhaupt keine Notwendigkeit, außer ihrem Wunsch danach gut dazustehen. Es ging nur ums eigene Ego, gut bei wegzukommen. Und hier zeigt sich der Unterschied, wie in Situationen von Lüge, von Unwahrheit sagen, von Maske tragen, wo die Richtschnur Gottes lang geht. Gott bringt kein Gericht, wenn aufgrund einer tatsächlichen lebensbedrohlichen Situation eine Lüge verwendet wird. Das heißt nicht, dass man es immer so machen sollte. Es macht es nicht richtig. Aber es zeigt, dass Gott Verständnis für unsere Nöte und unsere Ängste hat. Auf der anderen Seite zu sagen, naja, ich mache mein Leben ein bisschen besser mit einer Lüge, da ist Gott knallhart. Ja, auch interessant, oder? Er hat betrogen. Ja, guter Gedanke. Ja, er war radikal. Wobei man da ja drüber streiten kann, den Vater hat er betrogen, obwohl er sich das Erbteil ja erkauft hat. Ah, da war er doch nur schlau. Sein zukünftiger Schwiegervater hat ihn betrogen. Er hat ihm die Tochter versprochen und hat ihm dann nachher gesagt, nee, die darfst du aber noch, ich muss erst die andere nehmen. Während Jakob einfach nur, also grenzwertig schlau, ja, sehr grauzonig, okay, zugegebenermaßen. Kennt ihr die Geschichte mit den Schafen? Er kriegt immer, darf sich aussuchen, welche Schafe er nehmen darf. Also irgendwie die aussondern, die irgendwie nicht ganz weiß waren oder so. Ne? Dann gab es welche mit, keine Ahnung, mit Streifen, mit Punkten und so. Ich mache das jetzt mal auf eine ganz einfache Methode. Und er hat das geschafft, dass dann bei der Empfängnis hat er immer den Schafen entsprechende Hölzchen mit den entsprechenden Mustern vor die Augen gelegt. Und so wurden dann nachher auch dann die Jungen. Cooles System. Hast du schon mal ausprobiert, ob das heute noch funktioniert, Albrecht? So als Schafzüchter vor dem Herrn? Nee. Okay, sei es drum. Es hat jedenfalls geklappt. Also er hat sich im Prinzip so schon sehr gewitzt, aber es war legitim, oder? Es hat keiner gesagt, du darfst ihnen nicht Stöckchen dabei vor die Augen legen. Also. Ah, okay, gut. Also da war ja sehr grenzwertig auf beiden Seiten, muss man ja auch sagen. Wobei das Versprechen, dass Lot, nee, bitte? Nee, der Vater. Laban, danke. Es Laban ihm gegeben hat, nämlich, dass er nach 7 Jahren die Tochter heiraten darf. Und dann muss er erst die eine nehmen, bevor er die haben kann, die er eigentlich haben wollte. Das war ja auch schon gut. Also da waren beide so ein bisschen grauzonig. Wobei, wie heißt das so schön? Klug wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben. Ja? Ist alles so in so einem, wo fängt was an und wo hört was auf? Also ich sage jetzt mal zum Beispiel, ich finde es völlig legitim, eine Spendenbescheinigung von einer Gemeinde oder auch einer anderen gemeinnützigen Organisation zu bekommen und das bei der Steuer einzureichen und zu sagen, ich habe gespendet, ich kriege mein Geld wieder. Ne? So, das hat der Gesetzgeber so eingerichtet, dass das in Ordnung ist. Auf der anderen Seite kann ich nicht hingehen und sagen, ich rechne Fahrtkosten ab für Fahrten, die ich nie gemacht habe. Ich kann euch ein ganz praktisches Beispiel auch aus meinem ganz eigenen praktischen Erleben erzählen. Wir waren ja die ersten Jahre, die wir hier waren, haben wir Arbeitslosengeld 2 als Unterstützung vom Staat als Ergänzung zu unserem Gehalt bekommen. Und zwischendurch haben wir Geld geschenkt bekommen. Und ich habe gedacht, ich habe eine super Idee. Wir fahren diese Woche zu meinen Eltern. Ich nehme das Geld mit zu meinen Eltern. Die packen das auf ihr Konto. Und wenn wir was brauchen, dann nehmen wir das. So, dann ist es nicht mein Geld. Ja, doch, es ist ja doch mein Geld. Und während der Fahrt hat Gott zu mir gesprochen und hat gesagt, nimm das Geld schön wieder mit nach Hause und gib das gefälligst beim Amt an. Du betrügst gerade das Amt. Ja, da habe ich auch erst gedacht, ja, der Ehrliche ist der Dumme. Ja, so. Macht doch jeder, ist doch überhaupt kein Problem, ist doch gar kein Thema, weiß ja auch keiner, kriegt ja auch keiner mit und so weiter und so fort. Passt aber nicht. Das ist mein eigener Vorteil, den ich suche. Es ist keine Notsituation, hat damit nichts zu tun. Geht nicht. Ja, so Situationen, ich denke, da ist Gottes Wort sehr klar und sagt ganz deutlich, der in Wahrheit lebt, der besteht in Ewigkeit. Und letztendlich hat der lügt, irgendwann rächt es sich. Ich habe das ganz normal auf mein Konto gepackt und ich habe es beim Amt angegeben, dass ich es bekommen habe als Einkünfte. Und die haben das entsprechend verrechnet dann. Ärgerlich, habe ich vom Amt weniger Geld gekriegt. So gesehen. Auf der anderen Seite, hätte ich das Geld nicht geschenkt gekriegt, hätte ich noch weniger gehabt. Also von daher eigentlich total bescheuert, so zu denken von vornherein. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, wie das eben so ist, die Lüge liegt uns nah, weil wir denken, wir haben einen kurzfristigen Vorteil davon. Und das stimmt nicht. Der kurzfristige Vorteil ist die langfristigen Probleme nicht wert. Und das sagt uns ja auch ganz deutlich Gottes Wort an dieser Stelle. Seid ehrlich miteinander, seid ehrlich im Umgang mit dem, was euch anvertraut ist, seid ehrlich gegenüber denen ihr Verantwortung habt und wenn es der Staat ist. Seid weise mit der Wahrheit und der Ehrlichkeit. Aber bleibt wahrhaftig und echt. Darauf liegt Gottes Segen. Darauf liegt Gottes Segen. Ich habe noch eine Geschichte mitgebracht, die lese ich euch noch vor. Fand ich ganz interessant. Habe ich auch in dem Zusammenhang, als ich mich auf die Suche nach den Sprichworten gemacht habe, gefunden. Mir ist nicht bekannt, ob der Autor Martin Limbeck in irgendeiner Form Christ ist, eine Bekehrung erlebt hat oder sowas in der Richtung. Er ist Business Speaker und Verkaufsexperte. Ja, also er hat mit Geschäftsleuten zu tun, die er irgendwie berät. Und ich lese mal vor, was er geschrieben hat aus seiner eigenen Lebenserfahrung. Finde ich ein gutes Vorbild. Ehrlich wird am längsten und verkauft am besten, ist die Überschrift. Also mal ganz auf einer ganz praktischen Ebene unseres Lebensalltags orientiert. Der Weg an die Spitze ist lang und hart. Manchmal, wenn ich das Gefühl hatte, dass es einfach nicht weiterging, habe ich mich gefragt, ob es irgendwo eine Abkürzung gibt. Das ist ja auch so ein Gedanke, den man gerne mal hat, oder? Irgendwo eine Abkürzung. Tatsächlich haben sich mir in einigen Situationen Türen aufgetan, auf denen schneller Weg zum Erfolg stand. Es ist verlockend, diesen Pfad einzuschlagen. Heute weiß ich allerdings, dass am Ende dieses Weges nicht zwingend die Art von Erfolg wartet, die du dir vorgestellt hast. Mit der Brechstange magst du zwar kurzfristig weiterkommen, doch auf längerfristige Sicht wirst du irgendwann abgestempelt als rücksichtsloser Egoist, der nur seinen eigenen Vorteil im Auge hat. Warum ich das heute sagen kann? Weil ich selbst einige Dinge getan habe, auf die ich nicht stolz bin. Ich erinnere mich noch wie heute an eine Geschichte aus meiner Jugend. Ich hatte nach vielen Misserfolgen endlich etwas gefunden, das mir Spaß machte und worin ich gut war. Angeln. An meinem See gab es einen Wettbewerb. Es ging darum, wer innerhalb von einer Stunde die meisten Kilo Forellen aus dem Teich zieht. Ich wollte unter allen Umständen gewinnen. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe die Fische mit Grundblei vollgestopft. Also die Gefangenen, ne? Die er gefangen hat. Das wird normalerweise benutzt, um den Köder unter Wasser zu halten. Natürlich heimste ich so den Sieg ein. Limbeck, der preisgekrönte Forellenangler. Heute schäme ich mich dafür. Ich hatte nur den Sieg vor Augen. Höher, schneller, weiter. Koste es, was es wolle. Heute kann ich um einige Erfahrungen reicher zurückblicken und muss sagen, dass es nicht schön war, so zu gewinnen. Viel schöner ist es, wenn du einen fairen Wettstreit mit ebenbürtigen Gegnern für dich entscheidest. Damals hatte ich das Gefühl, keine andere Wahl zu haben. Ich konnte einfach nicht verlieren. Auch heute sehe ich mich natürlich am liebsten ganz oben auf dem Siegertreppchen. Doch ich habe gelernt, dass bei einer Niederlage die Welt nicht untergeht. Sie ist lediglich ein Ansporn, dich noch mehr reinzuknien und richtig Gas zu geben. Dann wirst du beim nächsten Wettstreit die Nase vorn haben. Und auch wenn der zweite bereits der erste Verlierer ist, es ist immer noch besser, ein ehrlicher Verlierer als ein Betrüger zu sein. Ich habe meine Karriere vor vielen Jahren als Kopiererverkäufer begonnen. Auch wenn ich damals sicher nicht alles richtig gemacht habe, gibt es doch einige Leitsätze aus jener Zeit, die mich heute noch begleiten. Einer von ihnen lautet: Lieber kein Geschäft als ein Scheißgeschäft. Entschuldigung, sein Zitat. Mit anderen Worten, verkaufe hochpreisig und magenstark oder lass es bleiben. Inzwischen weiß ich, dass noch mehr darin steckt. Es heißt nämlich auch, hau deine Kunden nicht übers Ohr. Heute ist es mir wesentlich mehr wert, wenn ein Kunde nicht nur einmal von mir kauft, sondern immer wieder. Es lohnt nicht, für eine einmalige hohe Provision den Kunden nach allen Regeln der Kunst über den Tisch zu ziehen und ihm ein viel zu teures Riesenpaket zu verkaufen, das er gar nicht braucht. Am meisten Marge, also Gewinn, brachten uns die gebrauchten Kopierer. Wenn die Teile nach 3 oder 4 Jahren vom Erstbesitzer zurückkamen, waren das Gehäuse und das Display meist hinüber. Sie wurden ausgetauscht und die restliche Technik lief noch eine Weile ohne Mucken. Alles in allem also gutes Geld für geringen Aufwand. Natürlich möchte keiner gern einen gebrauchten Kopierer kaufen. Wir sprachen daher immer von Rebuild-Geräten oder Technikermaschinen. Klingt gut, meint jedoch genau dasselbe. Unsere Technikjungs hatten dann noch einen ganz speziellen Trick auf Lager. Nicht legal, doch du ahnst es schon. Wo kein Kläger, da kein Richter. Auch schon mal gehört, auch so ein Sprichwort, ne? Wo kein Kläger, da kein Richter. Mit anderen Worten, solange es keiner mitkriegt und sieht, kannst du tun, was du willst. Sie nutzten die Gelegenheit, die Techniker, und tauschten gleich noch den internen Kopienzähler aus, wenn die Geräte zur Generalüberholung zu uns zurückkamen. Das war schon hart an der Grenze, wenn auch nicht direkt verboten. Wenn ein Kunde fragte, wie viele Kopien der Gebrauchte denn schon auf dem Buckel hätte, antwortete ich: Oh, tut mir leid, das kann ich Ihnen nicht mehr sagen. Der Zähler war defekt und ist gegen einen neuen ausgetauscht worden. Hat er gelogen? War nicht defekt, okay, an der Stelle ja. Für uns Verkäufer war es ein gelungenes Fressen, wenn der Interessent zuschlug und sich für ein günstigeres Gebrauchgerät entschied. Denn während wir an einem neuen Kopierer ungefähr 100% Gewinn machten, waren es bei einer Rebuild-Maschine über 300%. Das war ein gutes Geschäft. Heute würde ich sowas nicht mehr machen. Ich weiß noch, wie ich zu einem unserer Kunden kam und sah, dass er 2 unserer Uralt-Technikergeräte in seinem Büro stehen hatte. Mein Vorgänger hatte ihn anscheinend schwindlig gequatscht und ihm diese alten Krücken mit einer Vertragslaufzeit von 4 Jahren angedreht. Mir wurde ganz schlecht, als ich das in den Unterlagen sah. Das ist zwar nicht viel für ein neues Gerät, doch diese hier würden ihre Rente definitiv nicht mehr erleben. Mein erster Gedanke war, du musst die Teile zurücknehmen und ersetzen. Doch leider tat ich stattdessen nichts. Damals war ich noch nicht der selbstsichere Limbeck, der ich heute bin. Ich hielt lieber die Klappe, um mich später nicht vor meinem Boss rechtfertigen zu müssen. Augen zu und durch. Wird schon gut gehen. Es ging jedoch nicht gut. Nur 3 Wochen später gaben die Geräte den Geist auf und der Kunde war so verärgert, dass er zur Konkurrenz wechselte. Da schwor ich mir, dass ich nie wieder jemanden sehenden Auges ins Verderben rennen lassen würde. Was ich damit sagen möchte, hör auf dein Gefühl. Klar ist es unangenehm, auch mal der Buhmann zu sein. Doch den Kopf in den Sand zu stecken, ist feige. Und weißt du was? Kunden wollen von Siegern kaufen, nicht von feigen Drückebergern, die ihr Fähnchen nach dem Wind richten. Heute würde ich direkt die Wahrheit sagen. Das heißt jetzt nicht, dass du dem Kunden direkt den vollen Umfang der Situation vor den Latz knallen sollst. Herr Kunde, Ihre Geräte werden leider maximal noch 1 Jahr halten, weil die Dinger schon mehr gelaufen sind, als wir ihnen gesagt haben. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. In so einem Fall ist vor allem wichtig, Schadensbegrenzung zu betreiben. Heute würde ich mir die Geräte ansehen und dem Kunden als besonderen Treuebonus einen außerplanmäßigen Austausch anbieten. Wenn dann dein Lager eh gerade voll steht und die Jungs schon nicht mehr wissen, wohin mit den ganzen zurückgenommenen Gebrauchtkopierern, umso besser. Der Kunde hat mir sein Geld und sein Vertrauen geschenkt, also bin ich verpflichtet, ihn nicht zu enttäuschen. Das ist das Geheimnis einer erfolgreichen und langfristigen Kundesbindung. Du und des, wie der Lateiner zu sagen pflegt, ich gebe, damit du gibst. Spitzenverkäufer geben und nehmen, der Kunde nimmt und gibt. Das ist eine offene, transparente, faire, gerechte Sache, die auf eine langfristige Festigung der Beziehung angelegt ist. Gegenseitigkeit ist ein uraltes Prinzip. Sie ist nicht nur eine Rechtsformel für gegenseitige Verträge, sondern ein Grundsatz für jede soziale Gemeinschaft, die länger als einen halben Tag Bestand haben soll. Das ist mal eine gute Aussage, oder? Es ist ein Grundsatz für jede soziale Gemeinschaft, und die fängt ja schon bei 2 Personen an, und geht bis in ganze Völker. Grundsatz für jede soziale Gemeinschaft, die länger als einen halben Tag Bestand haben soll. Es ist das Reziprozitätsprinzip. Nur wenn du diese Formel beachtest und entsprechend handelst, wirst du es ganz nach oben schaffen. Auch wenn es erst einmal mühsam erscheint. Klar ist das schnelle Geld auf den ersten Blick verlockender. Wie gesagt, die Lüge oder das, was man kurzfristig damit erreichen kann, erscheint attraktiv. Doch du musst langfristig denken. Ich habe aus meiner Geschichte mit den Gebrauchtkopierern gelernt, es ist ein verdammt unangenehmes Gefühl, jemandem etwas schuldig geblieben zu sein. Ich persönlich gehe lieber 10-mal zum Kunden und kann mich jeden Abend im Spiegel angucken, als dass ich nur einmal hingehe, absahne und mich dann weder beim Kunden noch im Spiegel mehr blicken lassen kann. Leb so, dass du dich selber noch im Spiegel angucken kannst und nicht nur mit einem Auge und vielleicht, wenn der gerade beschlagen ist vom Duschen vorher oder so, sondern echt und ehrlich. Das ist das, wie Gott mit uns umgeht und das ist das, wie er uns beauftragt, miteinander umzugehen. Und er hat seinen Segen darauf verheißen. Sei ehrlich, bleib ehrlich, bitte Gott um Weisheit, wie du mit Wahrheit umgehen sollst, dann bist du auf dem guten Weg. Amen.